So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 11.30 Uhr und wir starten wie angekündigt unsere 86. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Deutschen Bundestag im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Eine persönliche Vorbemerkung vorneweg. Die Mehrheit in unserem Ausschuss blickt sicherlich mit Sorge auf das Ergebnis der US-Wahlen. Und es dürfte nicht ohne Folgen für die deutsch-amerikanischen Forschungs- und Wissenschaftskooperationen und unsere Science Diplomacy bleiben. Ich möchte gleichzeitig mit drei freudigen Nachrichten beginnen, nämlich, dass wir zwei Geburtstagskindern nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Das ist einmal für die CSU-Fraktion Kollegin Katrin Staffler, die am 4.11. Geburtstag hatte, und für die SPD-Fraktion Kollegin Jessica Rosenthal, die am 28.10. Geburtstag feiern konnte. Alles Gute fürs neue Lebensjahr. Und ich habe noch eine dritte freudige Nachricht versprochen. Die sitzt zwei Personen neben mir. Wir haben nämlich eine neue Mitarbeiterin im Ausschusssekretariat. Und ich möchte im Namen des gesamten Ausschusses ganz herzlich hier in der Runde begrüßen Frau Dickme. Frau Dickme ist jetzt auch als Ansprechpartnerin für den Bereich der Technikfolgenabschätzung die Nachfolgerin von Frau Tunjay Hoyt. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen hier im Ausschuss. Herzlich willkommen. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich wie üblich darauf hinweisen, auf welchen Ablauf wir uns für die heutige Sitzung vorverständigt haben. Wir haben zunächst keine Tagesordnungspunkte, die abgesetzt oder vertagt werden. Wir haben eine Reihe von Tagesordnungspunkten, die zu Beginn ohne Debatte abgeschlossen werden sollen. Es handelt sich hierbei um die Tagesordnungspunkte 4 bis 9. Vorverständigt haben wir uns darauf, dass folgende Tagesordnungspunkte mit Diskussion, mit Beratung stattfinden. Das ist einmal der Top 1, Ausbildung, Top 2, Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation und Top 3, die Zwischenevaluation des Pakts für Forschung und Innovation. Kann ich hierüber schon mal einvernehmen feststellen? Das scheint der Fall und zugleich gibt es per Handzeichen den Hinweis aus Reihen der CDU-CSU-Fraktion für einen Geschäftsordnungsantrag. Für die Vorstellung des Geschäftsordnungsantrags erteile ich in der Unionsfraktion Lars Rover das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja im Vorfeld dieser Sitzung ausgetauscht, wie wir die Sachverständigen für die Anhörung Wissenschaftszeitvertragsgesetz ausführen. Und an uns ist die Information herangetragen worden, dass ein Sachverständiger, den wir gerne berufen wollen, den wir gerne hier hören wollen, von Seiten der Koalition nicht akzeptiert wird oder in Frage gestellt wird. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Und das irritiert uns sehr, weil hier sehr formal damit diskutiert wird, dass diese Person aktuell Staatssekretär in einem Wissenschaftsministerium ist. Jetzt haben wir hier zwei Dinge auf dem Tisch aus unserer Sicht. Die eine Sache ist, dass er in dieser Funktion zwar arbeitet, aber davor ein unermessliches Fachwissen als Kanzler von zwei wirklich exzellenten Universitäten in diesem Land erworben hat. Und wir denken, dass dieses ein Fachwissen ist, was dem Ausschuss helfen kann, in dieser Frage auch sinngemäß zu diskutieren. Das Zweite ist, dass wir schon auch ein bisschen irritiert sind, dass hier in die Anhörungsbitten der Opposition eingegriffen wird. Denn ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass natürlich Opposition auch ihre Sachverständigen, die sie für notwendig erachtet, um die Themenbreite, und Wissenschaftszeitvertrags ist eine große Themenbreite. Wir wissen, dass viele Dinge nur in den Ländern umgesetzt werden können, die wir hier diskutieren. Und deswegen wollen wir deutlich machen, dass wir diesen Vorgang für schwierig halten und werben darum, dass man das verändert.
Okay, das war die Begründung eines GO-Antrags auf der Basis der Geschäftsordnung und es bezieht sich hier auf die Sachverständigenanhörung in der nächsten Sitzungswoche. Dazu ist mir vorangekündigt die Gegenrede aus der SPD-Fraktion von Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst, Herr Rover, möchte ich Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass es nicht stimmt, was Sie sagen, dass die Regierungskoalition ihren Sachverständigen abgelehnt hätte. Wir haben heute in der Obleuterunde darüber zum ersten Mal beraten und in der Obleuterunde eine deutliche Mehrheitsentscheidung getroffen. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Obmann darüber informieren. Und die Behauptung, dass die Regierungskoalition einen Sachverständigenvorschlag der Union abgelehnt hätte, entspricht so nicht den Tatsachen. Selbstverständlich ist jede Fraktion frei, ihre Sachverständigen zu benennen, soweit es im Rahmen unserer Geschäftsordnung erlaubt ist. Und Sie haben unterlassen, noch darauf hinzuweisen, dass unsere Geschäftsordnung in § 70 Absatz 4 Satz 1 und das Sekretariat unseres Ausschusses hat Sie darauf hingewiesen, vorsieht, dass eine Einladung von Bundes- und Landesbediensteten als Sachverständige oder Auskunftspersonen zu Anhörungen außer in berechtigten Ausnahmefällen nicht erlaubt ist. Ist nicht erlaubt. Deswegen ist es überhaupt keine Entscheidung von uns über irgendwelche Personen. Selbstverständlich sind alle Fraktionen frei, Sachverständige zu benennen. Aber Ihre Fraktion hat es auch nicht zustande gebracht, zu erklären, welche berechtigte Ausnahme hier vorliegt, weil natürlich Landesinteressen bei den Gesetzen, die wir hier beraten, immer in fundamentaler Weise berührt sind und insofern das keine Ausnahme ist. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die Landesregierung von Sachsen sich einer Stellungnahme des Bundesrates angeschlossen hat und insofern die Beteiligung der Länder insgesamt und insbesondere des Landes Sachsens auch schon erfolgt ist.
Vielen Dank. Das war die Begründung des Antrags. Und die Gegenrede, ist von anderen Fraktionen oder Gruppen noch das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich jetzt darüber abstimmen und werde das dann auch gemäß der Geschäftsordnung auf eine konkrete Fragestellung noch mal zuspitzen, über die abzustimmen ist. Ist die von der CDU-CSU-Fraktion beantragte Einladung des Staatssekretärs im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zur Anhörung des Wisszeit-VGs am 13. November als berechtigter Ausnahmefall gemäß des Paragraphen 70 Absatz 4 Satz 1 Geschäftsordnung des Bundestages zulässig? Wer stimmt jetzt für den GO-Antrag der CDU-CSU-Fraktion? Das sind CDU-CSU und AfD. Wer stimmt gegen den GO-Antrag? Das sind SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP sowie die Gruppen Linke und BSW. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Damit stelle ich noch mal über den weiteren Ablauf unserer heutigen Sitzung Einvernehmen fest und komme damit zu den Abstimmungen der Tagesordnungspunkte ohne Debatte, die ich hiermit aufrufe, und damit zunächst den Tagesordnungspunkt 4. Hier handelt es sich um die Unterrichtung durch die Bundesregierung Leitlinien deutscher Arktispolitik, Deutschland und die Arktis im Kontext von Klimakrise und Zeitenwende. Auf der Bundestagsdrucksache 20-12930. Federführung hat der Auswärtige Ausschuss. Und wir wollen diese Vorlage zur Kenntnis nehmen, dass es hiermit erfolgt. Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 5, 6 und 7 en bloc, weil es sich hier um EU-Vorlagen handelt, zwei Verordnungen in der Federführung des Gesundheitsausschusses und eine Erklärung in der Federführung des Ausschusses für Digitales. Für alle drei ist Kenntnisnahme vorgeschlagen, die ist hiermit erfolgt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts voranbringen, auf der Bundestagsdrucksache 20-11954 in der Federführung des Finanzausschusses. Wer stimmt für den Unionsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung durch SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, BSW und Die Linke, bei Enthaltung der AfD, dieser Antrag abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 9, auch Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Erfolgsgeschichte, Strukturwandel weiterschreiben, Planbarkeit und Verlässlichkeit für die ostdeutschen Strukturwandelregionen sicherstellen, auf der Bundestagsdrucksache 20-12102. Federführung hat der Wirtschaftsausschuss. Wer stimmt für diesen Unionsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von CDU/CSU und den beiden Gruppen Die Linke und BSW, bei Ablehnung von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und der Fraktion AfD dieser Antrag abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 1 und damit auch zu unserer ersten Aussprache. Hier handelt es sich um die erste Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP zum Thema Ausbildung mit dem Titel »Damit die Ausbildung eine verlässliche Zukunft garantiert«. Bundestagsdrucksache hat die Nummer 20-13365. Federführend sind wir selbst und ich rufe jetzt als erste Berichterstatterin auf die Kollegin Jessica Rosenthal für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir hatten ja die Debatte zu dem Tagesordnungspunkt schon im Plenum und haben da ja bereits einige wichtige Aspekte hinsichtlich dieses Antrags ausgetauscht. Für uns sind zwei Dinge eigentlich noch mal wichtig. Erstens stellt dieser Antrag in vielerlei Hinsicht noch mal zusammen, was wir an vielen, vielen Stellen bereits tun, um die berufliche Ausbildung zu stärken. Und das ist, glaube ich, schon sehr notwendig, sich dem klar zu werden, was eigentlich alles schon getan wird. Natürlich auch die Frage zu stellen, was müssen wir noch tun? Wo sind die Instrumente, die wir haben, noch nicht so, entfalten noch nicht die Wirkung, die sie haben? Und wo brauchen wir neue Instrumente? Und auch hier hat die Koalition ja Antworten gegeben, auch wenn ich weiß, dass die Opposition sich manchmal schwer damit tut, das einzugestehen und zu sehen. Deshalb sind auch diese Instrumente, die wir dort noch neu einführen, mit Blick auf den Berufsbildungsbericht, den wir immer wieder hier in dieser Runde diskutieren und ja auch schmerzhaft diskutieren, glaube ich, das kann ich ja für alle sagen, sind eben wichtig und wichtige Instrumente, beispielsweise die Ausbildungsplatzgarantie, wo wir versuchen, gerade diejenigen anzusprechen, die eben vielfach nicht die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben. In dem Antrag sind aber auch einige weitere Dinge beschrieben, die jetzt im Plenum vielleicht nicht so die Rolle gespielt haben, die ich aber hier für unsere fachliche Runde doch wichtig finde. Beispielsweise der Berufsbildungsbericht. Ich glaube, wir schätzen ihn alle sehr wert, um einfach ein schonungsloses Bild des Ausbildungsmarktes zu sehen. Weil wir wissen auch, dass die Erziehungs- und Pflegeberufe beispielsweise in dem Bericht nicht hinreichend abgebildet werden. Und wenn Sie sich da den Antrag noch mal angucken, werden Sie sehen, dass wir genau das auch noch mal fordern, dass wir hier den Berufsbildungsbericht als ein wesentliches Instrument, um den Markt zu sehen, dass wir den zum Beispiel an dieser Stelle verbreitert sehen wollen. Da ist aber auch noch mal das Commitment mit drin, was wir gemeinsam mit den Ländern, glaube ich, übrigens die Hausaufgabe von uns allen, dringend vorantreiben müssen, nämlich dass es einfach eine vergütete Ausbildung in Deutschland gibt, und zwar egal, in welchem Teilbereich man unterwegs ist. Und dass wir das auch noch mal deutlich machen, das sind nur so zwei Aspekte, wo ich sagen würde, dass wir auch noch mal über Dinge hinausgehen, die wir schon der Koalition angestoßen haben, die wir schon umgesetzt haben, aber die wir eben auf der anderen Seite natürlich auch noch weiter verbessern müssen. Deswegen kann ich sagen, dieser Antrag beschreibt an vielen, vielen Stellen noch mal die Wichtigkeit der beruflichen Bildung. Ich halte es auch für dringend nötig, dass wir das immer wieder deutlich machen. Er zeigt nicht nur den Status quo, sondern auch das, was wir erreicht haben, und erfordert darüber hinaus noch weitere Punkte. Und ich glaube, anlässlich der Situation, dass jetzt sehr, sehr viele junge Menschen in die Ausbildung starten, ist es auch notwendig, dass wir das immer wieder deutlich machen und damit auch noch mal einfach eine klare Position für die vielen Auszubildenden in diesem Land einnehmen. Ich finde, das passiert nämlich zu selten. Und deshalb ist dieser Antrag, glaube ich, gut und richtig. Danke.
Danke, Frau Rosenthal. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion und Kollege Stefan Albani.
Ja, herzlichen Dank. Anschließend an das soeben Formulierte möchte ich sagen, wir lernen mit diesem Antrag so eine Art neue Form von Anträgen kennen, so eine Art Besinnungsaufsatz in Form eines Antrages, der aus meiner Sicht durchaus Richtiges beinhaltet, das habe ich auch in der Debatte schon gesagt, Aber wie gesagt, diese Form, diese neue Form des Antrages ist mir etwas irritierend. Warum? Sie schreiben dort Dinge rein, die Sie schon getan haben. Was soll das? Der Nachruf auf Ihre Regierung muss noch nicht stattfinden oder vielleicht muss das schon. Oder das andere ist, Sie schreiben Dinge rein, die im Koalitionsvertrag drinstehen und die Sie noch machen wollen. Ist das dann eine Art Selbsterinnerung? Also zu Deutsch, 1045 Tage, wie ich gesagt habe, in der Regierung sind Sie bereits dran, könnten das alles umsetzen, was dort steht. Es bedarf keines Antrages. Ein Antragsbedarf ist vielleicht für die Zuschauer gesagt, auf einen seitens der Regierungsparteien nur dann, wenn etwas gemacht werden soll und von der Regierung verlangt werden soll, was nicht im Koalitionsvertrag drinsteht, was darüber hinausgeht, was präzisiert werden soll oder dergleichen mehr. Insofern ist das, was ich mich hier frage, was machen wir hier gerade? Und wenn ich da zu Ende denke, gucke ich mir den Antrag sehr genau an. Und dort stelle ich fest, dass Sie hinter einigen Formulierungen noch hinten dran bleiben, nämlich zum Beispiel bei der Prüfung in Bezug auf die Verrechtlichung des DKR, jetzt tut es der Kollegin Reinalter weh, sind wir halt nicht dabei, dass Sie die Verrechtlichung vornehmen, sondern Sie prüfen die Möglichkeit der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens. Also das ist etwas weniger als das. So, und insofern sage ich an dieser Stelle, ja, man hätte die berufliche Bildung verdient allen Aufwand. Es ist völlig richtig. Wir haben Fachkräftemangel. Das ist genau ein Bereich, auf dem unsere Wirtschaft fußt, in dem unsere Transformation, da brauchen wir junge Menschen. Wir haben keine Bodenschätze oder zumindest keine signifikante in Deutschland, außer das, was wir zwischen den Ohren unserer jungen Menschen haben. Das heißt, hier sie auszubilden, sie zu qualifizieren, sie zu weiterqualifizieren, ist jeden Aufwand wert. Nur dieser Antrag an dieser Stelle ist als Ersatz von Regierungshandeln leider eine Simulation des ebenselben. Regieren Sie lieber, anstatt Anträge zu stellen, die Sie gar nicht anstellen müssen. Tun Sie was. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Professor Dr. Anja Reinalter.
Dankeschön. Ja, wir stellen gern Anträge zur beruflichen Bildung, weil es wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich, dass wir diesen Antrag jetzt heute, dass wir uns heute damit befassen. In den Antrag ist sehr viel Zeit und Energie geflossen und ich bedanke mich mal bei Jessica Rosenthal und Friedhelm Boginski und insbesondere auch an allen Mitarbeitenden. Da ist viel Einsatz für berufliche Bildung drin und das ist wichtig. Die aktuellen Zahlen auf dem Ausbildungsmarkt zeigen wieder deutlich, 31.000 Bewerberinnen hatten zum 30. September noch keine Ausbildungsstelle. Das sind wieder 5.000 mehr als im Vorjahr. Und zeitgleich bleiben 69.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Also dieses Matching-Problem ist offensichtlich. Auch viele Faktoren auf dem Arbeitsmarkt haben wir als Bildungspolitiker kaum Einfluss. Das stimmt. Aber wir können die Rahmenbedingungen für berufliche Bildung verbessern. Und das zeigen wir in diesem Antrag. Wir zeigen genau das, was wir getan haben. Zum Beispiel mit der Ausbildungsgarantie verhindern wir, dass junge Menschen in die Arbeitslosigkeit abrutschen. Und das wisst ihr hier alle, das wissen wir hier alle. Das ist wichtig, denn wir haben 2,86 Millionen junge Menschen ohne Abschluss. Und das ist fast jeder fünfte Erwachsene. Wir müssen also alles dran setzen, dass diese Zahl wieder sinkt. Und wir haben das Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Und damit machen wir die berufliche Bildung, ermöglichen, dass wir dass Berufserfahrungen anerkannt werden und dass es schneller einen formalen Abschluss als Fachkraft gibt. Und damit zählt endlich, was auf dem Papier steht, was jemand kann und nicht nur das, was auf dem Papier steht. Wir haben auch die Exzellenzinitiative auf den Weg gebracht und das darf man auch sagen, das darf man in einem Antrag formulieren. Genau, weil wir nämlich dadurch die berufliche Bildung attraktiver machen und wir stärken die Berufsorientierung, zum Beispiel durch geforderte Berufsorientierungspraktika und unterstützen Jugendliche durch ausbildungsbegleitende Hilfen, damit diese Ausbildung sicher abgeschlossen werden kann und es weniger Abbrüche gibt. Und ja, ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass die Attraktivität der beruflichen Bildung zwar mit Rahmenbedingungen zu tun hat, dass sie aber auch ganz entscheidend mit der Wertschätzung in der Gesellschaft und bei uns in der Politik zu tun hat. Und darum können und müssen wir mehr tun für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung, dass wir beides auf Augenhöhe bringen, denn wir brauchen ja auch beides, Azubis und Studis. Wir brauchen wirklich dringend einen Mindshift und vielleicht hilft dieser Antrag dafür, darüber nachzudenken, wie denn das gesellschaftliche Denken zur beruflichen Bildung verändert werden kann. Wenn sie nach uns geht, dann würden wir diese Gleichwertigkeit gerne sichtbar machen. Das ist kein Hehl und keine Überraschung, dass wir den DQR hier gerne nicht nur, dass es bei uns beim DQR nicht darum geht, ob wir ihn umsetzen und verrechtlichen, sondern wie wir das machen. Und was wir auch machen müssen, und darüber haben wir gerade intensiv gesprochen, ist wirklich eine strukturell verbesserte Ausbildungsforderung. Und das packen wir jetzt auch an. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion und Volker Münz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich der Verwunderung und der Kritik, die Herr Albani vorgetragen hat, bezüglich der Form des Antrages nur anschließen. Der Antragsteller, also sprich der Regierungsfraktionen, listet 20 Punkte auf, die Handlungen und Initiative der Regierung umfassen und die der Bundestag begrüßen soll. Ich denke, Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir von der AfD-Fraktion diese Lobrede auf die Regierung hier nicht begrüßen können und diesen Antrag schon allein deswegen ablehnen werden. Aber inhaltlich, das sind ja auch nochmal 20 Punkte, die die Regierung umsetzen soll oder der Bundestag auch fordern soll. Da hat Herr Albani schon gesagt, das hätten Sie ja schon längst tun können, wenn überhaupt. Ich will mal einen Punkt rausgreifen, dem wir auch überhaupt nicht hier zustimmen können. Sie fordern, die Berufsorientierung an Gymnasien noch weiter auszubauen. Damit wollen Sie das Gymnasium zu einer Gesamtschule umbauen. Das ist ja auch schon vielfach schon passiert. Das Gymnasium ist praktisch dann schon fast zur Regelschule geworden. Wir wollen genau das andere. Wir wollen die anderen Schulformen stärken, indem wir eben auch die berufliche Ausbildung fördern wollen und nicht alle, sagen wir mal, in das Abitur treiben wollen und damit auf die Hochschulen. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen die Gymnasien entlasten und die anderen Schulformen und die berufliche Ausbildung stärken. Vielen Dank.
Damit kommen wir dann jetzt zur FDP-Fraktion mit Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und wir als FDP-Fraktion stehen natürlich hinter diesem Antrag, der in viel Arbeit und viel Diskussion auch entstanden ist. Und es ist ganz klar, dass wir sagen können, ja, man kann es kritisieren, so wie das jetzt zum Beispiel von Kollegen Albani vorgebracht worden ist. Aber es ist auch klar, dass die berufliche Bildung in unserem Land Unterstützung braucht. Und sie braucht eben nicht nur Unterstützung dadurch, dass wir entsprechend Gesetze machen, sondern sie braucht auch Unterstützung, dass wir das Bewusstsein stärken, dass berufliche Bildung etwas Gleichwertiges ist. Das ist jetzt natürlich etwas verwunderlich. Ich habe gerade auch gesagt, dass ja ausgerechnet zwei Vollakademiker mit einer komplett akademischen Laufbahn hier reden zu dem Thema. Aber es ist wichtig, dass wir etwas tun. Und da auch im Hinblick jetzt auf das, was gerade von der AfD vorgetragen wurde, nämlich auch es ist wichtig, an Gymnasien die Berufsbildung zu stärken. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, hier wird nur speziell ausgebildet, dass jemand an die Universität, an die Hochschulen gehen kann, sondern es soll doch vielmehr darum gehen, dass wir das Potenzial von jungen Menschen erkennen, ihre Interessen wecken für solche Berufe und dann vielleicht auch das dazu beitragen, dass Menschen später in ihrem Beruf eine Erfüllung finden. Und die muss nicht zwangsläufig schon irgendwann in der 10. Klasse festliegen, sondern es ist wichtig, dass das ganze breite Spektrum dargestellt wird. Und das ist letztendlich keine Vorselektion stattfindet, sondern dass wir wirklich erreichen, dass Menschen nicht später in ihrer Berufslaufbahn, ihrer Ausbildungslaufbahn womöglich irgendwelchen Brüchen unterliegen. Deswegen begrüßen wir diesen Antrag und unterstützen ihn natürlich. Und es ist auch wichtig, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch auf Punkte hinweisen, die recht wichtig sind, die im Antrag noch mal betont werden. Weil nicht alle Punkte sind letztendlich auch reine Bundesthemen, sondern auch Länderthemen. Die angesprochene Berufsorientierung. Es geht auch um die Frage, wie qualifizieren wir unser Ausbildungs- und Prüfungspersonal, dass es entsprechend gute Leistungen bringen kann. Es geht klar, dass wir auch im Bereich berufliche Bildung das Thema Best Practice und Exzellenz nach vorn bringen und dort auch Verbesserungen erreichen. Und was auch wichtig ist, zunehmend Wir leben in einer internationalisierten Welt, in einer globalen Welt. Das möchten manche vielleicht hier im Raum nicht so sehen, dass das wichtig ist. Aber es ist auch in einer beruflichen Bildung wichtig, international sich auszutauschen, andere Länder kennenzulernen, weil das insgesamt nämlich das Verständnis füreinander und miteinander in Betrieben stärkt und somit auch letztendlich den sozialen Zusammenhalt stärkt. Und deswegen stehen wir voll hinter diesem Antrag. Vielen Dank.
Danke. Wir kommen dann jetzt zur Abgeordneten Nicole Gohlke für die Gruppe Die Linke.
Dankeschön. Ja, ich habe ja schon in der Plenarrede unsere Haltung zu diesem Antrag vorgetragen. Ich finde es einfach ein absurdes Verfahren, dass die Ampelfraktionen dazu übergegangen sind, Anträge an sich selbst zu stellen, ohne dann aber die Forderungen, die da aufgeschrieben werden, tatsächlich alle umzusetzen und ohne sie auch alle finanziell zu untersetzen. Das ist tatsächlich irgendwie mehr Politikstimulation als echtes Regierungshandeln. Und ich finde das in der Situation, wo wir sind, schon auch eher unverantwortlich. Es ist auch schwierig, sich als Opposition darauf zu beziehen, weil die Frage ist ja, welche dieser 20 Forderungen setzen Sie denn wie genau um? Das wäre dann das, womit sich ja auch Opposition auseinanderzusetzen hätte. Sonst können wir ehrlicherweise demnächst auch einfach unsere Wahlprogramme durchgehen und die dann kommentieren. Da kommen wir dann irgendwie ungefähr aufs Gleiche drauf raus. Beim Thema Wissenschaftskommunikation und auch bei der Internationalisierung, da haben Sie ja, sind Sie ja auch schon diesen Weg gegangen. Ich finde, da konnte man noch argumentieren, ja, das sind sehr weite Themenfelder. Da versucht man, breite politische Grundlagen zu schaffen und das ganze Feld abzustecken, bevor man sozusagen konkret ins Handeln geht. Aber das ist wirklich nicht der Fall bei der beruflichen Bildung. Hier geht es absolut ums Machen und nicht mehr ums Aufschreiben. Sie schreiben, Sie begrüßen die Stärkung der beruflichen Bildung durch den geplanten Pakt für berufliche Schulen. Ehrlicherweise ist da gar nichts gestärkt. Wir haben es mit diesem Fachbeirat noch einen weiteren Debattierclub gewonnen, aber konkrete Ergebnisse gibt es nicht. Die Ausbildungsgarantie kommt nicht allen Menschen zugute, die sie bräuchten, wegen der ganzen Einschränkungen. Und bei ganz vielen anderen Punkten aus Ihrem Antrag gilt einfach nur, machen Sie es. Bauen Sie Wohnheimplätze, bauen Sie Jugendberufsagenturen aus, machen Sie es einfach. Dieser Antrag ist aus meiner Sicht wirklich genau das, was man einen Schaufensterantrag nennt, und deswegen werden wir ihm auch nicht zustimmen.
Abgeordneter Ali Al-Dalami für das BSW.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Ampel stellt tatsächlich fest, dass es Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt gibt, wobei man eher von enormen Problemen offen reden sollte, anstatt hier Euphemismen zu gebrauchen. Denn Fakt ist, fast 3 Millionen junge Menschen sind ohne abgeschlossene Ausbildung. Es treten weiterhin nur 2/3 der Ausbildungsinteressierten am Ende tatsächlich in eine Ausbildung ein. Die Vermittlungsquote in reguläre betriebliche Ausbildung der Agenturen für Arbeit liegt seit Jahren bei weniger als 50%. Und schon wieder ist die Zahl der Betriebe, die ausbilden, gesunken und beträgt nur noch 18,9%. Also alles dramatische Zahlen, und die Liste der Probleme ließe sich noch fortführen. Ich frage mich, wie lange eine Wahlperiode dauern muss, dass die Ampel in Sachen Berufsbildung mal etwas Substanzielles zustande bekommt. Sie regieren jetzt fast 3 Jahre. In dieser Zeit hätten Sie zum Beispiel eine umfangreiche Novellierung des Berufsbildungsgesetzes für eine verbesserte Ausbildungsqualität auf den Weg bringen können. Sie hätten zum Beispiel eine solidarische Umlagefinanzierung für mehr Ausbildungsplätze einführen können. Sie hätten auch einen Berufsschulpakt ins Leben rufen können, damit die Berufsschulen endlich besser und vor allem moderner ausgestattet werden. Dass Ihr Antrag am Ende nur Augenwischerei ist, erkennt man auch daran, dass im Haushaltsentwurf keine zusätzlichen Mittel für die Programme und Projekte der beruflichen Bildung vorgesehen sind. Alle Maßnahmen, die Sie in Ihrem Antrag aufzählen sollen, und ich darf hier zitieren, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden. Und wir alle wissen, wie die Haushaltslage ist. Wir kennen den aktuellen Konflikt innerhalb der Regierung, auch diesbezüglich. Und da die Prioritäten woanders liegen, glauben wir eben, dass da auch nicht mehr viel übrig bleiben wird. Und deshalb lehnen wir als BSW diesen Antrag ab.
Vielen Dank. Damit beende ich diese Debatte. Es war nur eine Anberatung. Wir stimmen deshalb jetzt nicht über diesen Antrag ab, sondern er wird uns weiter in der Parlamentsdebatte begleiten. Wir kommen dann jetzt zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht der Bundesregierung zum Umsetzungsstand der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Es handelt sich hier um eine Selbstbefassung 2018 SB 99 und war von allen Fraktionen meiner Erinnerung nach gewünscht, hierzu eine Aussprache vorzunehmen. Und ich erteile jetzt zur Einführung dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die wurde am 8. Februar 2023 und damit vor fast genau 20 Monaten im Bundeskabinett beschlossen. Mit der Zukunftsstrategie und ihren 6 Missionen haben wir uns als Bundesregierung Großes vorgenommen. Wir wollen durch Forschung und Innovation Beiträge zu ressourcenbewusstem Wirtschaften, zu Klimaschutz, zu Bewahrung der Artenvielfalt, Gesundheit, technologischer Souveränität, Umweltschutz und zur gesellschaftlichen Resilienz leisten. Missionen erfolgreich voranzubringen, braucht starke F&I-Rahmenbedingungen. Deshalb sind wir mit der Zukunftsstrategie auch angetreten, um die Innovationsfähigkeit und den Transfer zu stärken, Fachkräftepotenziale zu erschließen und international und insbesondere auch im europäischen, im EU-Kontext erfolgreich zusammenzuarbeiten. F&I voranzubringen erfordert zudem, Zusammenarbeit neu zu denken. Unser Ziel ist deshalb, dass Ressorts aus dem Silo-Denken der Vergangenheit herauskommen und Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aktiv in die Umsetzung der Zukunftsstrategie eingebunden werden. Sie sehen, wir drehen ja an wirklich großen Rädern und Sie können sich vorstellen, das geht alles nicht über Nacht und sicherlich auch nicht innerhalb weniger Monate allein. Ich kann Ihnen aber versichern, innerhalb von 20 Monaten kann man einiges auf die Straße bringen. Und das haben wir getan. Mit der Umsetzung der Zukunftsstrategie wurde schon viel bewegt. Konkreter, die Missionsteams, die stehen. Die Zusammenarbeit mit dem Forum Zukunftsstrategie läuft. Das Projektbüro als wichtiger Unterstützungsstruktur ist eingerichtet. Ein umfangreiches Mapping in den 6 Missionen hat gezeigt, dass die Bundesregierung ca. 1.000 Maßnahmen umsetzt oder plant, die ganz konkret auf die Ziele der Zukunftsstrategie einzahlen. Was verbirgt sich dahinter? Ein paar konkrete Fakten zur Verdeutlichung. Die Zukunftsstrategie ist eine Strategie der gesamten Bundesregierung. So sind auch auf Maßnahmenebene 13 verschiedene Ressorts beteiligt. Etwa 2/3 der Maßnahmen sind Fördervorhaben. Aber auch Gesetzesinitiativen gehören dazu. Programme und Aktionspläne oder Großgeräte und Forschungsinfrastrukturen zahlen auf die 6 Missionen ein. Der Großteil dieser Maßnahmen ist in Umsetzung. Wir sehen, da ist viel Input, aber uns interessiert natürlich besonders, was kommt am Ende dabei heraus. Und deshalb haben wir uns nicht nur einen Überblick über die Maßnahmen innerhalb der Missionen, sondern auch einen Überblick über die Begleitforschung gemacht, die bei den Ressorts in den Themenfeldern der Missionen laufen. Genauso wichtig, neben den konkreten Maßnahmen haben die Missionsteams gemeinsam mit dem Forum Zukunftsstrategie in den vergangenen Monaten auch aktiv den Dialog mit den Fachcommunities und Stakeholdern gesucht. Nur 2 Beispiele dazu. Erst kürzlich war Mission 4 auf dem Digitalgipfel mit einem Workshop zum Thema Datenräume, Interoperabilität und Vernetzung vertreten. Oder auch ein Workshop der Mission 5 zum Thema Meere, Weltall und Raumfahrt in 50 Jahren, Weichen für die Zukunft jetzt stellen. Ein Workshop, der insgesamt 80 Expertinnen und Experten der Community versammelt hat. Und ich denke, es wird deutlich, dass hier bei der Umsetzung der Missionen viel in Bewegung ist und dass diese Bewegung auch in eine gute Richtung geht. Vor allem, dass auch neue, agile Arbeitsformate genutzt werden und wir damit starre Verwaltungsprozesse der Vergangenheit aufbrechen, das ist wirklich ein großer Fortschritt. Und das gilt auch für all das, was wir machen, um die Rahmenbedingungen für F&I zu stärken. Wir wollen unsere Wettbewerbsfähigkeit in F&I stärken. Vom 3,5%-Ziel weichen wir deshalb nicht ab. Dazu wollen wir mehr Innovationen auf die Straße kriegen, ganz konkret den Transfer stärken, Chancen eröffnen. Wichtige Stellschrauben dafür sind beispielsweise die Weiterentwicklung der Innovationsagentur Sprint, Stichwort Sprintfreiheitsgesetz an der Stelle, und auch die Gründung der DATI heute im Kabinett, aber beispielsweise auch das Reallaboregesetz. Denn auch diese Vorhaben zahlen natürlich auf die Zukunftsstrategie ein. In einer Dialogreihe werden wir mit Stakeholdern diese Themen in den nächsten Monaten noch mal vertieft in den Blick nehmen. Auch zu den F&I-Rahmenbedingungen sind wir im engen Austausch mit den Experten des Forums Zukunftsstrategie. Bei der kürzlich stattfindenden Sitzung dieses Forums wurden Ideen für ganz konkrete Zukunftsbilder entwickelt. Auf welche Themen müssen wir uns vorbereiten? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Und wie sollten wir uns ganz konkret diesen Herausforderungen stellen? Die Zukunftsbilder sollen in der Ergebniskonferenz im kommenden März und dann auch im Bilanzbericht zur Zukunftsstrategie konkreter ausformuliert werden und können auf dieser Basis dann auch wichtige Impulse nicht nur für die aktuelle, sondern auch für die künftige Arbeit der kommenden Jahre liefern.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache und Debatte und damit zur berichterstattenden Runde. Die beginnt Kollege Holger Mann für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Kann da anschließen, was Herr Staatssekretär gesagt hat. Ich glaube, wir sind in dieser Legislatur an einigen Stellen schon deutlich weitergekommen, insbesondere bei den agilen Förderstrukturen, das Sprintfreiheitsgesetz und die Entwicklung des Sprint wurde schon erwähnt. Ich glaube, kann hier auch schon sagen, dass wir da sicherlich im Januar noch mal eine Einladung des Sprint bekommen werden, wo man auch sieht, wo sie inzwischen stehen, nachdem das Gesetz jetzt über ein Jahr in Wirkung ist und wir sicherlich auch eine Expansion da bei den Tätigkeiten hatten. Die DATI ist endlich auf dem Weg und ich glaube auch positiv erwähnen zu können, dass wir das zugegeben kleine Kapitel Wissenschaftskommunikation zumindest schrittweise umsetzen, was Eingang in die Förderstrukturen angeht. Das sind die positiven Aspekte. Ich glaube, kein Geheimnis, dass wir uns ein bisschen früher gewünscht hätten, dass das Zukunftsforum als entscheidendes Instrument für diese Strategie sich konstituiert hat. Das hat es aber vor einem Jahr und seitdem waren die echt fleißig. Also ich hatte auch das Vergnügen, an der dritten gemeinsamen Sitzung des Forums teilzunehmen. Und ich glaube, was man dort geschafft hat, ist zum einen endlich mal einen Überblick zu kriegen über die diversen Projekte. Und auch wenn das wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wenn man mit den Experten redet, nimmt man doch deutlich wahr, dass man verwundert war, dass es in der Bundesregierung bisher eben zumindest noch keinen Überblick über die sehr unterschiedlichen, sehr breiten und teilweise auch doppelt vorhandenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte gibt. Da gibt es jetzt zumindest mal eine Wissensplattform, die das abbildet. Die haben sich auch dran gesetzt, dass das, was in der Zukunftsstrategie sicherlich hätte runter sein können, nämlich die zu vielen und zu disparaten Ziele, die nicht nur zu clustern, sondern zu priorisieren. Das ist, glaube ich, eine richtige Konsequenz aus dem, was auch wir in Teilen hier diskutiert haben. Und Sie sind jetzt dabei, eben diese Zukunftsleitbilder zu entwickeln. Klar ist, da steht noch eine Menge Arbeit an. Und klar ist auch, das wird am Ende harte Debatten auslösen über die Frage von Prioritätensetzung. Aber es ist gut, dass diese Arbeit jetzt geleistet wurde. Und gerade der Dialog mit den Expertinnen und Experten zeigt, dass die das auch als positiv und produktiv wahrnehmen, dass man jetzt in diese Konkretisierungsebene geht. Und insofern hoffe ich, auch bei schwierigen Haushaltsberatungen, dass wir da in naher Zukunft auch die entsprechenden Ressourcen haben, um den dann getroffenen Entscheidungen oder Prioritätensetzungen ein Stück weit Luft unter die Flügel zu geben. Soweit.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombek.
Ja, meine Damen und Herren, was ist der Zweck einer Strategie? Der Zweck einer Strategie sollte zunächst einmal sein, eine gewisse langfristige Planungssicherheit herbeizubringen. Genau das ist es, was allerdings viele Forscherinnen und Forscher in Deutschland gerade vermissen. Ich nehme mal das aktuelle Beispiel der Batterieforschung. 15 Jahre Forschungsarbeit, 1,5 Milliarden Euro Investitionen, große technologische Sprünge gerade in Bezug auf die Feststoffbatterien, der letzte Förderaufruf mit Frist zum 30.09., Leute haben sich viel Mühe gemacht. Ein Forscher sagte mir, 200.000 Euro Aufwand in Anträge gesteckt. 3 Tage später, am 3.10., bekommt man die Nachricht, es gibt kein Geld, die Förderlinie wird nicht umgesetzt. Das ist keine Strategie, das ist auch keine Langfristigkeit. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Sie sind so stolz darauf, hier eine Ressortabstimmung zu haben. Das erfolgreiche Programm zum Quantencomputing des DLR läuft 2026 aus. Diejenigen, die beteiligt sind, fragen sich jetzt, wie geht's denn eigentlich danach weiter? Und das können Sie nicht erst 6 Wochen vorher entscheiden, denn hier werden langfristige Entscheidungen, Finanzierungen, Talente, die auch andere Alternativen im Ausland haben, die gehen. Also die Zuverlässigkeit und die Langfristigkeit ist nicht da und das müsste diese Strategie liefern, das tut sie nicht. Das Zweite, was eine Strategie liefern müsste, wäre ein Fokus darauf, was man eigentlich tun will. Wir haben das nachgerechnet, Sie haben insgesamt 188 Ziele. Selbst in diesen 6 Missionen, auf die Sie so stolz sind, haben Sie ja gerade, Herr Staatssekretär, selber benannt, gibt es eine Mission, die heißt Meere, Weltraum, Raumfahrt. Also mein Vorstellungsvermögen wirklich von den Tiefen des Meeres bis halt eben in andere Galaxien vorzudringen, sagt mir nicht, dass das ein fokussiertes Ziel ist, was es hier gibt. So, und diese 188 Ziele, die Sie verfolgen, führen dazu, dass Sie gar kein Ziel verfolgen. Und das ist vielleicht auch die Ursache für diese schlechte Planungssicherheit. Anstatt mal zu sagen, wo sind denn die 10 oder 15 Dinge, die uns wichtig sind? Was sind unsere größten Zukunftsherausforderungen für technologische Souveränität, für die Herausforderungen gerade im Verteidigungsbereich? Was müssen wir denn eigentlich für Fähigkeiten hier erreichen und wie kommen wir dahin? Und das sind die beiden Hauptprobleme, die Sie haben. Gerade die FDP spricht sich immer so sehr für Technologieoffenheit aus. In dieser Strategie findet man sehr viele sehr kleinteilige Dinge, die genau das gegenteiligen Eindruck haben. Und im Übrigen, was ich finde, eine riesen verpasste Chance ist, ist das Thema, hier auch private Mittel zu hebeln. Wir haben in der alten Bundesregierung im Bereich Raumfahrt mit Launchern, im Bereich Quantencomputing gezeigt, wie man, wenn man den Staat als Ankerkunden setzt, Wettbewerbe organisiert, eben auch den Großteil der Finanzierung mit privaten Mitteln machen kann. Diese Strategie führen Sie leider überhaupt nicht fort bei neuen Themen, wie jetzt zum Beispiel der Batterie, wo es sinnvoll wäre. Und deshalb haben Sie natürlich auch das Problem, dass beim sinkenden Haushalt am Ende eben auch die Möglichkeiten reduziert werden. Und wir brauchen diese zusätzlichen Finanzierungsquellen. Deshalb braucht diese Strategie dringend einen anderen Fokus.
Damit kommen wir jetzt zur Kollegin Dr. Anna Christmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht beim Thema noch mal kurz betonen, dass ja viele der Themen, die Thomas Jatzombeck gerade angesprochen hat, gerade was private Finanzierung angeht, Investments in solche Bereiche natürlich auch in anderen Strategien laufen. Ich will die Startup-Strategie vielleicht erwähnen, die WIN-Initiative, die jetzt auf den Weg gebracht wird. Insofern sind wir bei diesen Themen durchaus sehr intensiv dran, sind aber vielleicht nicht der, genau, nicht der einzige Fokus, ja, der in der Zukunftsstrategie jetzt wichtig ist. Ich will schon noch mal betonen, dass ich glaube, wir haben ja einen großen Schritt gemacht mit der Zukunftsstrategie, was wirklich neue Arbeitsformate angeht. Die Missionsteams, das hat sich in allen Gesprächen, die wir, glaube ich, in verschiedenen Runden geführt haben, immer wieder bestätigt, sind wirklich ein relevanter Fortschritt, dass hier gerade mehrere Ressorts zusammenkommen, einen Überblick bekommen, was sind eigentlich die verschiedenen Aktivitäten in diesen sechs Feldern und was quasi sind die Themen, wo man einfach auch enger zusammenarbeiten muss, als das bisher erfolgt ist. Das, glaube ich, ist wirklich ein großer Schritt. Wir sehen auch, der hat auch eine Weile gedauert, diesen Schritt zu machen, weil das bisher nicht etabliert war. Und das ist eine Erkenntnis, dass jetzt hier im Rahmen der Zukunftsstrategie Dinge aufgebaut werden mussten, die eben vorher nicht üblich waren. Und ich glaube, es ist aber deswegen sehr wichtig, das jetzt auch weiterzuführen in die Zukunft. Hier ist etwas erarbeitet worden unter einem hohen Einsatz auch der Beschäftigten, auch in den Ministerien. Und das ist, glaube ich, ein Learning, dieses auf jeden Fall weiterzuführen, auch in der Zukunft. Das sind Strukturen, die genutzt werden sollten. Auch die Einbindung des Zukunftsforums, glaube ich, läuft mittlerweile immer besser. Auch da, glaube ich, eine Arbeitsweise, die man erst etablieren musste. Ich glaube, uns ist hier auch besonders wichtig, dass wirklich natürlich die Expertise der Leute, die da drin sitzen, mit einer hohen Motivation ja auch dann wirklich gut einfließt. Auch in dann die Frage, welche Priorisierungen, welche Projektfokus nimmt man denn teil? Und ich glaube, das ist der Schritt, der tatsächlich jetzt noch intensiver angegangen werden kann und sollte. Und ich finde, auch im Hinblick auf die Ergebniskonferenz kann man sich das noch mal einmal vornehmen, neben den Zukunftsbildern wirklich auch noch mal zu schauen, was sind denn jetzt aber auch Schlussfolgerungen in den sechs Missionsfeldern? Wo priorisiert man vielleicht noch mal anders, als man das bisher gemacht hat? Wo sind Lücken identifiziert worden, die es jetzt auch zu füllen gibt? Also diesen Schritt dann hin zu konkreten Entscheidungen natürlich auch über zukünftige Projekte, Finanzierungen etc., der muss auch aus unserer Sicht jetzt noch gegangen werden, sodass das, was jetzt an Struktur aufgebaut worden ist, dann auch eine Wirkung erzielen kann. Und das sind natürlich, muss ich dann auch in konkreten Projekten und auch entsprechenden Budgets natürlich abbilden. Das wird jetzt die Aufgabe sein von hier an, nachdem Zukunftsforum und Missionsteams stehen, sollen sie natürlich auch eine Wirkung entfalten.
Danke. Weiter geht's mit der AfD-Fraktion und Dr. Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. An dieser Zukunftsstrategie war schon bei Ihrer Vorstellung im Februar 23 zu kritisieren, dass sie zum großen Teil aus Worthülsen und wohlfeilen Absichtserklärungen besteht und wenig Konkretes erhält. Ein Muster, das sich jetzt in Ihrem letzten und bisher einzigen Bericht zur Umsetzung vom Dezember 23 fortsetzt. Vergeblich habe ich auf den 23 Seiten nach irgendwelchen konkreten Ergebnissen gesucht. Stattdessen werden Ziele, Inhalte und Strukturen in verkürzter Form, aber weitgehend inhaltsgleich mit dem Text der im Februar 23 vorgestellten Zukunftsstrategie noch einmal durchbuchstabiert. Sie, Herr Staatssekretär, haben jetzt auch nichts anderes getan. Sie haben einige Stichpunkte genannt, aber ich vermisse konkrete Projekte und Aussagen. Die Bundesregierung nennt sich Fortschrittskoalition und betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass Deutschland in einer hochdynamischen globalen Entwicklung von Forschung und Innovation nicht den Anschluss verliert. Und dennoch gibt es 2 Jahre nach Veröffentlichung dieser hehren Absichtserklärungen aus der Zukunftsstrategie kaum greifbare Ergebnisse, die ich eigentlich hier in einem Bericht zum Umsetzungsstand, so heißt das ja, erwartet hätte. Was glauben Sie eigentlich, wie viel Zeit Sie noch haben? Im Global Innovation Index 2023 liegt Deutschland nur auf Platz 6 der europäischen Nationen, während die kleine Schweiz das Ranking mit deutlichem Abstand anführt. Das kann ja wohl nicht unser Anspruch sein. Also spannen Sie uns nicht auf die Folter und lassen Sie uns endlich teilhaben an den Früchten Ihrer Zukunftsstrategie. Ich stelle jetzt nur einige Fragen aus vielen Fragen, die mir gekommen sind. Also welche konkreten Projekte verfolgen denn die Missionsteams? Bei welchen dieser Projekte sind welche Fortschritte und Erfolge zu verzeichnen? Dann wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit der Ressorts bei der Umsetzung der Zukunftsstrategie? Bei welchen konkreten Projekten geschieht diese Zusammenarbeit? Welche Aktivitäten werden da gebündelt? Welche Synergien ergeben sich? Welche Doppelstrukturen und Mehrfachförderungen wurden denn abgebaut? Und dann auch noch zuletzt, wann kommt denn das Reallabore-Gesetz, das Sie noch für diese Legislaturperiode angekündigt haben? Ich könnte die Fragerunde jetzt weiter fortsetzen, aber ich möchte das damit bewenden lassen und hoffe auf eine Antwort.
Damit kommen wir dann jetzt zur FDP-Fraktion mit dem Kollegen Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank an den Herrn Staatssekretär für die Ausführungen zur Zukunftsstrategie und dem Stand. Und lassen Sie mich an der Stelle nochmal 2, 3 wichtige Punkte betonen, die diesen Prozess letztendlich auch so wichtig machen. Es wurde erwähnt, und das kann man nicht stark genug betonen, dass es eine neue Denkweise letztendlich ist, dass man strategische Prozesse so durchführt, wie man strategische Prozesse durchführen sollte, nämlich nicht, indem man eine Strategie aufschreibt, diese Strategie dann scheinbar umsetzt, so wie das vielfach in der Vergangenheit der Fall war, und dann letztendlich nicht ein entsprechendes Monitoring auf der einen Seite und das, was man normalerweise im strategischen Management als Closing the Loop bezeichnet, dass man nämlich dann wieder Rückschlüsse zieht, wie man letztendlich diese Strategie anpasst an neue Rahmenbedingungen, an veränderte Rahmenbedingungen. Und ich glaube, der heutige Tag hat eine dieser globalen Rahmenbedingungen entscheidend verändert durch die Wahl von Herrn Trump in den USA. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir über Zukunft reden, was eine mittel- und eine langfristige Dimension in der Regel hat, dass wir uns A, Gedanken darüber machen, was verstehen wir unter Innovation. Da ist die Zukunftsstrategie auf jeden Fall wichtig, weil sie nämlich den Begriff der Innovation von Technologie erweitert, auch auf soziale Innovationen. Das heißt, welche Felder werden tatsächlich dann auch beachtet und wo gilt es, Dinge vorzubereiten und zu gestalten. Und das Zweite ist, dass es eine lernende Strategie letztendlich ist. Und Lernen heißt, dass man Dinge überprüft, sie dann hinterfragt und letztendlich dann Veränderungen durchführt, die notwendig sind. Und das ist etwas, was wir insbesondere begrüßen. Und wir begrüßen auch, dass 2 ganz wichtige Elemente, die in dieser Zukunftsstrategie eine Rolle spielen werden, angegangen worden sind. Das eine ist die Sprint und das Freiheitsgesetz für die Sprint. Dort werden wir jetzt nach einem Jahr dann auch die ersten Ergebnisse sehen. Und das zweite ist, und ich glaube, da sind wir alle froh drum, dass wir heute, so wie es aussieht, im Kabinett das DATI-Konzept beschlossen wurde. Und das ist etwas, wo man sieht, hier ist der Bereich der Innovationsförderung, der Innovationsstrategien dann auch umgesetzt von der Grundlagenforschung bis zum Transfer. Klar ist auch, dass diese Zukunftsstrategie von den Ministerien, von den handelnden Personen dort andere Denkweisen, wie es bisher vielleicht der Fall war, verlangt. Das ist das Ressortübergreifende. Es ist auch die Frage der Agilität. Und wir sollten hier als Parlament auch entsprechend die handelnden Personen dort stärken, ihnen auch als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zur Verfügung stehen, dass wir diesen Prozess insgesamt zu einem positiven Weiterentwicklung der notwendigen Transformation im Bereich Technologien voranbringen, weil nur so werden wir letztendlich die großen Herausforderungen lösen. Vielen Dank.
Danke, dann kommen wir jetzt zu den beiden Gruppen und zunächst Abgeordnete Dr. Petra Sitte für die Gruppe Link.
Danke schön. Als Sie die Zukunftsstrategie aufgelegt haben, haben Sie uns wissen lassen, dass die Zukunftsstrategie unter dem Dach der Sicherheitsstrategie zu stehen hat, beziehungsweise dass diese als Dachdokument und Referenz steht sogar drin. Ich kann mich an den Satz erinnern, solche Sätze fallen mir auf, weil Sie den Kopf schütteln, deshalb spontan. Und mithin sind ja in allen Missionsteams auch Vertreter des Bundesministeriums für Verteidigung vertreten. Deshalb frage ich konkret nach Dual Use in allen diesen Missionen. Was sind da für konkrete Beispiele derzeit zu finden, die das erfüllen? Das zweite, angekündigte Ressort- und behördenübergreifende Zusammenarbeiten. Das bedeutet natürlich auch mit Blick beispielsweise auf das Forschungsdatengesetz, dass Sie eine andere Datenteilkultur entwickeln müssen und dass nachgelagerte Behörden auch diese Daten freigeben müssen. Ich habe zwei Beispiele, bei denen ich überhaupt keine gute ministeriale Zusammenarbeit gefunden habe, nämlich bezogen auf Long-Covid und Post-Covid und ME-CFS. Soweit es die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und dem BMBF anbetrifft, das schippert immer noch nebeneinander her. Das zweite Beispiel bezüglich antimikrobielle Resistenzen, dort die Diskussion auf EU-Ebene, wie kann man innovative kleine KMU mit Voucher oder sonst irgendwas unterstützen. Da habe ich als Auskunft bekommen, ja, das macht eher das BMWK, wir sehen das kritisch, aber wir haben es nicht zu entscheiden. Und solche Dinge lassen mich dann etwas ratlos zurück. Deshalb sehe ich noch sehr viel Potenzial für die Verzahnung und würde mich über eine Aufklärung Ihrerseits freuen.
Dann kommen wir jetzt zum Abgeordneten Ali Al-Dalami für die Gruppe des BSW.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als wir hier Ende April, glaube ich, war das, im Ausschuss Ihre Zukunftsstrategie diskutiert hatten, kritisierte ich die ungenügende Einbindung der Zivilgesellschaft in die Ausarbeitung und Begleitung der Strategie, insbesondere im Forum Zukunftsstrategie und damit im so wichtigen Bereich Missionspartnerschaften. Damals versicherten Sie, Herr Parlamentarischer Staatssekretär Brandenburg, dass die Zivilgesellschaft neben der Wirtschaft und der Wissenschaft, ich zitiere, eine von drei gleichwertigen Säulen sei. Und Sie verwiesen dann auf die Stiftung Mercator, das Progressive Zentrum und das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, wovon insbesondere die ersten beiden natürlich auch wirtschaftsnahe Organisationen sind. Offensichtlich unterscheidet sich hier unser Verständnis vom Konzept Zivilgesellschaft grundlegend, doch so oder so, bei insgesamt 21 Partnerschaften kann man wohl kaum von einer gleichwertigen Säule sprechen. Und warum sich zum Beispiel in den Missionen mit klarem Umweltbezug keine einzige der großen Umwelt- oder Klimaschutzorganisationen als Party wiederfindet, dafür aber die BASF AG, illustriert meines Erachtens doch ganz gut, wo die Zukunftsreise der Ampel hingehen soll und vor allem, wer hier am Ende wohl den Kürzeren ziehen wird. Ich wollte noch einen zweiten Punkt aus der April-Sitzung aufgreifen, der verdeutlicht, wie das BMBF mit Fragen der Transparenz hält. Denn ich kritisierte damals, dass die über 100 zentralen Stakeholder aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, deren Feedback Sie laut Bericht ja eingeholt hatten, nicht auf der in Ihrem Bericht verlinkten Webseite zu finden ist. Und daran hat sich leider bis heute auch nichts geändert. 23 Stellungnahmen finden sich dort weiterhin. Keine über 100 und die Beiträge dort sind wieder im Wesentlichen von Stakeholdern aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft, kaum aus der Zivilgesellschaft. Sie schickten mir dann zwar noch eine Liste per Mail und da stehen zumindest auch Organisationen wie der BUND drauf oder der Naturschutzbund, aber was die zu sagen haben, erfahren wir nicht. Kurzum, sehr unbefriedigend das Ganze und bedauerlich, dass das Thema so angegangen wird.
Jo, ich habe jetzt nicht sekundenscharf auf die Zeit geachtet, möchte beide Gruppen aber daran erinnern, sich auch an ihre Zeitkontingente zu halten. Dann kommen wir jetzt zur Beantwortung der Fragen. Es waren zahlreiche von Herrn Kaufmann, AfD, und von Frau Sitte, Die Linke. Herr Brandenburg, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Petra Sitte. Der erste Punkt nochmal zum Thema Dual Use. In der Tat, wir waren hier vorne Kopfschütteln. Habe jetzt die betreffende Stellen nochmal nachgeschaut. Also um das zu sagen, nochmal klar zu sagen, natürlich ist die Sicherheitsstrategie eine Strategie der Bundesregierung, die auch Auswirkungen auf so ziemlich alles andere, was wir strategisch in dieser Regierung machen. Also wenn das in dem Sinne gemeint war, auch von Ihrer Seite, dann nehme ich mein Kopfschütteln zurück. Insofern natürlich als Querschnittsthema auch, wie in vielen anderen Strategien im Rahmen der Zukunftsstrategie, wird über solche Sicherheitsthemen immer auch wieder mal mitgesprochen. Kopfschütteln würde ich dann aufrecht erhalten wollen, wenn es so gemeint sein sollte, dass im Prinzip die Sicherheitsstrategie oben drüber steht und dann die Zukunftsstrategie nur ein Teilelement davon sein sollte. Das ist dezidiert nicht, sondern tatsächlich eine der Kernstrategien dieser Bundesregierung, wenn auch sicher mit Querverbindungen. Das Thema Dual Use kann ich nur sagen, wir sind ja gerade auch zum Thema Forschungssicherheit in einem intensiven Stakeholder-Prozess, auch mit der Wissenschaftscommunity, haben ja ein eigenes Diskussionspapier dazu vorgelegt. Sie haben ja gesehen, auch mehrfach hier besprochen, das ist eines der Themen, was dort intensiv besprochen wird. Zum Thema Long- oder Post-Covid, mangelnde Zusammenarbeit zwischen BMBF und BMG kann ich dezidiert nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, da gibt es eine sehr, sehr intensive Abstimmung, gerade auch zu diesen Themen. Und zur dritten Frage nochmal der Resistenzen. Da wäre ich dankbar, wenn Sie mir das nochmal im Nachgang per E-Mail zuschicken. Die Informationen habe ich gerade nicht mündlich griffbereit, bereiten wir aber gerne auf. Dann reiche ich das gerne per E-Mail nach. Zu den Fragen von Herrn Kaufmann seitens der AfD nochmal. Welche Projekte konkret? Ich habe ja eben angesprochen, es sind etwa 1000 Maßnahmen, die da mit drin stecken, schon aus Zeitgründen, aber auch weil ich jetzt hier keine lange Liste parat habe, würde ich die nicht vorlesen, möchte aber darauf verweisen, die Projekte sind Ihnen ja im Wesentlichen bekannt, zumindest die aus dem BMBF, in den anderen Ausschüssen auch aus den anderen Ressorts. Es ist ja eine Strategie, die jetzt nicht so angelegt ist, dass sie am Ende eine reine Wäscheliste sein sollte von einzelnen Projekten, sondern vor allen Dingen das Ziel hat, anders als in der Vergangenheit in früheren Legislaturperioden, die Maßnahmen der Ministerien in Eigenverantwortung, aber die sehr viel stärker aufeinander abzustimmen. Das ist eigentlich Kernelement dieser Strategie. Wie findet die Zusammenarbeit statt, war Ihre Frage. Naja, das sind die Instrumente, die ich eben angesprochen hatte, beziehungsweise auch Frau Kollegin Christmann hat die eben noch mal betont, insbesondere die Missionsteams, dass einfach die Personen, die innerhalb der Bundesregierung in unterschiedlichen Ministerien an vergleichbaren Themen arbeiten, endlich, anders als in früheren Legislaturperioden, zu diesen Themen regelmäßig mal zusammenkommen. Und mal schauen, ob das, was das eine Ressort macht, mit dem, was das andere Ressort macht, zusammenpasst. Ob man da Doppelstrukturen aufbaut, die man besser zusammenführt. Ob es da auch Lücken gibt, wo irgendjemand mal diese Lücke schließen sollte. Das ist letztendlich Kern dieser Zusammenarbeit. Die ist fokussiert. Da greife ich das auf, was der Kollege Jatzombek eben gesagt hat, durchaus auf Missionsebene. Und ich kann versichern, dass auch beim Thema Weltraum- und Meeresforschung große Schnittmengen da sind, was insbesondere auch Robotik als Einsatzgebiet mal mit angeht. Also auch das lohnt sich, das mit anzugehen. Aber gleichzeitig natürlich auch innerhalb dieser Mission nicht alles gleichermaßen zu machen, sondern dieser Priorisierungs Prozess ist etwas, was auch die Kollegin Christmann ja eben schon betont hat. Zur Frage des Reallaboregesetzes, da ist der aktuelle Stand die Ressortabstimmung.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, auch dafür, dass Sie uns nicht 1000 Forschungsprojekte jetzt vortragen. Dann schließe ich damit die Aussprache und wir nehmen natürlich als Ausschuss dann den Umsetzungsstand zur Zukunftsstrategie zur Kenntnis. Und ich beende damit den Tagesordnungspunkt 2. Wir haben jetzt noch den Tagesordnungspunkt 3, Bericht der Bundesregierung mit dem etwas sperrigen Titel Aktueller Stand der Beratungen sowie zur inhaltlichen Positionierung des Bundes hinsichtlich einer Weiterentwicklung der organisationsspezifischen Zielvereinbarung für die zweite Hälfte der Laufzeit des Paktes für Forschung und Innovation. Es geht also um den Pakt für Forschung und Innovation und dieser PFI wird von Bundesebene maßgeblich finanziert und regelmäßig mit 3%igen Aufwüchsen pro Jahr versehen und ist das wichtigste Finanzierungsinstrument für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Zum Bericht erteile ich jetzt auch das Wort dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg, bevor wir dann in die berichterstattenden Runde einsteigen. Bitte schön.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben es gerade schon angesprochen, der PFI als zentrales Instrument, ja, wesentlich bundesseitig, möchte man auch erwähnen, auch die Länder natürlich mit daran beteiligt. Deshalb in der GWK, in unserem gemeinsamen Gremium sind wir auch dabei, die Weiterentwicklung zu beraten. Es ist ein Instrument, was vor allen Dingen unseren Forschungseinrichtungen große Planungssicherheit über viele Jahre gibt, mit den 3% Aufwuchs, ausdrücklich übrigens auch jetzt ja wieder in Zeiten, wo die Inflation deutlich unter 3% liegt, wirklich ein Zuwachs an realer Forschungsförderung damit verbunden. Wir sind momentan in der vierten Phase, also im vierten PFI, im vierten Pakt, wenn Sie so wollen. Es ist so, dass wir nicht nur Geld überweisen, sondern auch 5 konkrete forschungspolitische Ziele damit verbunden haben, gemeinsam mit den Ländern. Das ist die dynamische Entwicklung zu fördern. Das ist die Stärkung des Transfers, das Thema Vernetzung. Da geht es um die besten Talente, die besten Köpfe, die nochmal zu gewinnen und zu halten, und auch das Thema Forschungsinfrastrukturen als 5. forschungspolitisches Ziel. Das soll so abstrakt nicht bleiben. Deshalb haben sich Bund und Länder ja gemeinsam dann in diesem Pakt darauf verständigt, das mit den jeweiligen Organisationen runterzubrechen auf sogenannte Zielvereinbarungen mit organisationsspezifischen Maßnahmen jeweils zur konkreten Umsetzung. Es ist im vierten PFI vereinbart, dass es dazu eine Zwischenbewertung und eine Weiterentwicklung dieser Zielvereinbarungen geben soll für die zweite Hälfte der Laufzeit, also konkret die Jahre 2026 bis 2030. Und genau in diesem Prozess sind wir derzeit, dieses Verfahren ist angelaufen. Paar Worte zum aktuellen Stand des Verfahrens. Die GWK hat am 12. Juli diesen Jahres die Zwischenbewertung im Rahmen des Monitoringberichts 2024 vorgenommen. Befunde und Erwartungen von Bund und Ländern aus dieser Zwischenbewertung wurden den PFI-Organisationen bereits übersandt. Und die PFI-Organisationen selbst sind gehalten, ihre Vorstellungen zu den Zielen für die künftigen Zielvereinbarungen bis Ende 2024 zu erarbeiten. Und anschließend werden die dann im nächsten Jahr in der GWK verhandelt. Der Beschluss der Zielvereinbarung ist vorgesehen für die Konferenz am 4. Juli 2025. Und die neuen Zielvereinbarungen sollen dann pünktlich zur zweiten Hälfte der Laufzeit zum 01.01.2026 in Kraft treten und im Jahr 2030 enden. Zur inhaltlichen Positionierung des Bundes und der Länder, auch dazu ein paar Worte. Wir erwarten gemeinsam, dass neben den Themen beste Köpfe und Gleichstellung und Vernetzung insbesondere auch ambitionierte Maßnahmen zum Transferziel als einem der 5 forschungspolitischen Ziele nochmal nachgelegt und verstärkt wird. Für den Innovationsstandort Deutschland ist Transfer über Patente und Ausgründungen von wirklich entscheidender Bedeutung. Unter Einbindung der Wirtschaft sollen PFI-Organisationen, Bund und Länder gemeinsam nach Wegen suchen, wie Ausgründungen aus der Wissenschaft und ganz konkret der Transfer in Mittelstand, in Industrie und Gesellschaft gestärkt werden können. Und auch das Thema Wissenschaftskommunikation möchte ich erwähnen. Das ist essentiell, um der Gesellschaft Wissenschaft und Forschung zu vermitteln und auch den gesellschaftlichen Impact darzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir legen wollen, liegt auf dem Paktforum. Das ist ein neues Format, was eine zentrale Weiterentwicklung innerhalb des PFI darstellt. Damit Schaffung einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen den PFI-Organisationen, aber eben auch wirkungsorientiert mit den Hochschulen und den anderen wissenschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten. Ziele von unserer Seite: Stärkung der Verzahnung der Wissenschaftsorganisationen gemäß ihrer Missionen, somit auch eine Bearbeitung übergreifender und systemischer Fragestellungen. Dazu gehört außerdem auch die Erschließung strategisch wichtiger Themen für die beteiligten Organisationen, das Thema der Hebung von Synergien und Nutzung gemeinsamer Ressourcen und natürlich auch der stetige Dialog mit den Zuwendungsgebern. Abschließend möchte ich noch erwähnen, unser strategisches Ziel für letztendlich das Ende der vierten Paktlaufzeit ist die Weiterentwicklung des PFI 4, die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Organisation in einem zunehmend schwierigen Umfeld, verschiedene Punkte hier im Ausschuss mehrfach diskutiert, und natürlich das Thema der exzellenten Forschung ausdrücklich auch im zunehmend harten internationalen Wettbewerb. Die Basis dafür bilden die 5 Paktziele, eben erwähnt als forschungspolitische Leitplanken, und ihre Umsetzung in den Zielvereinbarungen in Kombination mit der vermittelten finanziellen Planungssicherheit. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die Organisationen die Paktziele mit sehr ehrgeizigen neuen Zielvereinbarungen befeuern und dass sie im Sinne einer Good Governance modern geführt werden. Insofern sind wir sehr gespannt auf die Rückmeldungen der PFI-Organisationen bis zum Ende dieses Jahres, weiteres in den Verhandlungen dann im kommenden Jahr.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann kommen wir jetzt direkt zu der berichterstattenden Runde. Und ich eröffne mit der SPD-Fraktion und Kollegen Dr. Holger Becker.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte im Wesentlichen ein paar Fragen. Das erste ist, während der Prozess und der Pakt selbst, glaube ich, von allen Beteiligten als eine Erfolgsstory angesehen wird, ist sozusagen die Berichterstattung ja doch mit einem nicht unerheblichen Bürokratieaufwand verbunden. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie steht das Ministerium zur dann doch herrschenden Kleinteiligkeit der Berichte? Gibt es vielleicht Vorstellungen, sowas zu vereinfachen, zu streamlinen? Und in dem Zusammenhang, welche dieser abgefragten Key Performance Indicators, der KPIs, sieht das Ministerium als absolut notwendig, welche vielleicht als eher vernachlässigbar, und gibt es Überlegungen, vielleicht neue einzuführen? Das ist der eine Punkt. Der zweite geht ein bisschen darüber hinaus. Wenn wir uns mal den BMBF-Haushalt anschauen, dann haben wir ja wahrscheinlich keine allzu großen Zuwächse zu erfahren. Und vor dem Hintergrund, dass natürlich die Paktorganisationen einen garantierten Zuwachs bekommen, wie sieht das Ministerium so die Herausforderung einer zum Beispiel projektorientierten Forschungsförderung, weil das Geld ja irgendwo begrenzt ist? Also wie sehen Sie so dieses Spannungsfeld zwischen den garantierten Aufwächsen bei den Paktorganisationen versus einer projektorientierten Forschungsförderung?
Ja, vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist sehr gut, dass wir hier heute darüber sprechen. Der PFI, der Pakt für Forschung und Innovation, ist ein sehr gutes Instrument, was wir etabliert haben, weil es nämlich Planungssicherheit schafft bei den großen Forschungsorganisationen. Es ist ziemlich der größte Block, auch im Haushaltstitel, den wir hier haben. Und es ist gut, Herr Staatssekretär, dass wir uns jetzt hier auch mal ins Licht darüber rücken, wie hier verhandelt wird, gemeinsam auch mit den Ländern. Und wenn ich jetzt höre, dass zum Jahresende man hier zusammenkommen will, ist es auch höchste Zeit, dass wir Anfang November auf unsere Initiative hier heute diskutieren. Sie wollten ja sogar heute noch die Debatte als Ampel verschieben. Und das ist nicht gut. Wir müssen als Bundestag uns hier auch mit einbringen. Ich sehe, wir haben die Regierung geweckt. In der Fragestunde waren Sie wenig sprechfähig, Herr Staatssekretär, dazu, wie Sie sich eine Weiterentwicklung vorstellen. Heute haben Sie einige Themen genannt. Die würde ich nicht unbedingt alle so teilen, aber immerhin ist das jetzt mal ein Einstieg in eine Debatte. Ich will mal ganz klar sagen, aus unserer Sicht muss der PFI weiterentwickelt werden in drei Richtungen. Das erste ist das Thema der Ausgründungen. Dass Sie das jetzt auch übernommen haben, ist gut. Das zeigt, dass die Regierung lernfähig ist. Die bisherigen Ziele und auch die Indikatoren sind nicht die, die passend sind. Wir haben beim letzten Mal den Organisationen vorgegeben, selber Ziele aufzubauen. Das war gut, um das Thema Transfer und Ausgründungen überhaupt mal greifbar zu bekommen. Aber ich habe auch schon im Plenum gesagt, sie müssen anders definiert werden, insbesondere das Thema Wachstumskapital in Ausgründung oder private Investitionen ist ein entscheidender Punkt, der heute fehlt. Das zweite ist das Thema der Wissenschaftskommunikation. Wir sehen, dass das Internet, die sozialen Medien vollgespült werden mit pseudo- und falschwissenschaftlichen Dingen. Und hier müssen wir mehr machen. Das ist aus unserer Sicht ein super wichtiges Ziel. Wir hatten ja hier in der Anhörung zur Wissenschaftskommunikation auch zwei Influencer eingeladen. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir genau in diesem Bereich auch stärker soziale Medien berücksichtigen, dass wir unsere exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser ertüchtigen, auch in Social Media wissenschaftsgeleitete Dinge zu kommunizieren. Und das Dritte ist das Thema der DFG. Die DFG ist ein tolles Instrument, die viele Forschungsprojekte an den Hochschulen finanziert. Die DFG hat einen strikten Qualitätswettbewerb, das ist sehr gut, und die DFG ist auch unabhängig von politischen Entscheidungen. Das ist auch sehr gut. Ich höre aber immer stärker aus der Wissenschaftscommunity die Sorge, dass möglicherweise doch der Eindruck entsteht, dass sogenannte Sekundärziele aus der Politik gewünscht werden. Sie haben davon auch Themen vorhin genannt, Herr Staatssekretär. Ich finde, es ist sehr wichtig, klarzumachen, dass die DFG hier selbstständig entscheiden darf, unabhängig von politischen Einflüssen, und dass die Qualitätsziele insofern wieder uneingeschränkt das Nummer-1-Thema sein sollen. Das wären aus unserer Sicht drei Punkte für die Weiterentwicklung des PFI zum Midterm-Review.
Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Genau, ja. Der Pakt für Forschung und Innovation stärkt Forschungsexzellenz und Innovationskraft in Deutschland und er hat sich als Instrument bewährt. Und das zeigt auch der Monitoringbericht von 2024. Er zeigt, dass die Forschungsorganisationen sehr gute Arbeit geleistet haben. Es bleibt noch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial offen. Das haben Sie, Staatssekretär, auch eben schon erläutert. Und es ist wichtig, dass die GWK-Arbeitsgruppen jetzt einen guten Prozess haben und dann da auch zielstrebig Vorschläge machen, wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Und die Paktorganisationen haben bereits eine Reihe von Vorschlägen gemacht und die sollten mit eingearbeitet werden. Was nicht richtig ist, Herr Jatzombek, da möchte ich gerade noch mal darauf eingehen, dass wir heute hier darüber nicht debattieren wollen. Wir haben ganz im Gegenteil eine Erweiterung vorgeschlagen, nämlich dass wir die Präsidenten der außeruniversitären Forschungsgemeinschaften auch wirklich hier in den Ausschuss einladen, um gemeinsam mit uns über den Pakt für Forschung und Innovation zu debattieren, dass wir das als Ergänzung haben zur Bundesregierung, die zu dem Bericht der Bundesregierung, die dann natürlich aber auch noch mal für Fragen ansprechbar ist. Ich glaube, das ist sehr viel sinnvoller und ich finde das gut, wenn wir das dann auch als Ausschuss gemeinsam machen und da jetzt im Anschluss dann noch mal einen Termin zu finden. Da haben wir uns ja in der Obleuterunde auch schon drauf verständigt. Planungssicherheit war ein Aspekt, der schon genannt wurde, der den wirklich massiven Vorteil dieses Programms mit sich bringt, aber auch die Zielvereinbarung, die Ziele, die genannt wurden. Transfer ist eben schon genannt worden, da möchte ich nochmal betonen, weil das immer so ein bisschen untergeht. Bei Transfer muss man aber auch darunter verstehen, dass es nicht nur um Transfer in die Wirtschaft geht, sondern auch Transfer in die Gesellschaft. Und ich glaube, das fällt zu gerne immer ein bisschen runter und deswegen möchte ich es an dieser Stelle noch betonen. Ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, aber noch nicht genannt wurde und den wir in diesem Ausschuss bei den unterschiedlichsten Programmen, bei den unterschiedlichsten Fragen, die Forschungspolitik betreffend, Entschuldigung, immer wieder gehört haben. Ein Aspekt ist aber auch natürlich die Stärkung und die Attraktivität für Talente, auch im internationalen Wettbewerb. Und dazu gehört es auch eine Verbesserung der Personalstrukturen und auch eine neue Personalentwicklungskonzepte letztendlich mit einzubeziehen. Und dieser Punkt, der muss weiter fokussiert werden. Und ansonsten erreichen wir die Spitzenkräfte nicht, die unser Forschungsstandort jetzt braucht, oder wir können sie auch nicht mehr halten. Und das ist in sämtlichen Bereichen, also nicht nur den PFI betreffend, auch alle anderen Bereiche betreffend, eine riesengroße Aufgabe, die wir in der Wissenschaft und Forschungslandschaft und vor allem natürlich auch in der Politik jetzt und auch in den nächsten Jahren noch haben werden, da einfach gute und verlässliche Bedingungen zu schaffen, attraktive Bedingungen zu schaffen für die Spitzenkräfte, damit wir ein attraktiver Forschungsstandort in Deutschland bleiben und auch neue kluge Köpfe auch mit anziehen. Danke.
Danke, Frau Kraft. Ausnahmsweise und auch Ihr allgemeines Einverständnis vorausgesetzt, würde ich die Reihenfolge der Berichterstattenden deshalb ändern, weil Frau Dr. Sitte für uns alle im Plenum um 12.55 Uhr als Schriftführerin aktiv sein muss. Deshalb Frau Sitte für die Gruppe Die Linke.
Ja, besten Dank für das Verständnis. Ich finde, dass insbesondere vor dem Hintergrund, dass vor Jahren vereinbart wurde, die jährliche Steigerung vorzunehmen beim Pakt für Forschung und Innovation, der Bund auch stärker insistieren kann, dass diese Mittel in dem Sinne dieses Paktes eingesetzt werden, beispielsweise eben auch in dem unter dem Stichpunkt Akteure und Institutionen der Wissenschaftslandschaft stärker vernetzen, Fachhochschulen und HAWs stärker mit eingebunden werden. Da frage ich, inwieweit Sie auch unter diesem Blickwinkel Einfluss nehmen. Beste Köpfe gewinnen ist Inhalt dieses Paktes. Da fragt man sich, selbst wenn wir jetzt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändern, aber inwieweit bisher Indizes dafür entwickelt worden sind, dass man unter dem Blickwinkel dieser Steigerung eben tatsächlich auch feststellen konnte, dass es hier Impulse für das Halten der besten Köpfe gegeben hat und in welchem Ausmaß. Und das dritte, Entwicklungspfade für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Da stelle ich fest, dass laut Monitoringbericht der Befristungsanteil unter den einfachen Forschenden jetzt mal in Anführungsstrichen, immer noch durchweg bei 80% liegt. Das finde ich eher nachteilig, beziehungsweise entspricht nicht unseren Erwartungen. Oh, nee, Punkt. Okay, ansonsten würde ich jetzt gehen. Nicht, dass Sie das als Missachtung verstehen.
Alles klar, danke. Und dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Dr. Michael Kauf.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Pakt für Forschung und Innovation ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Das hohe Maß an wissenschaftlicher Freiheit, das den 5 großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen damit zugestanden wird, begrüßen wir ausdrücklich. Und die Leistungen der Forscher können sich sehen lassen. Wenn Sie nun daran gehen, die Zielvereinbarungen für die zweite Hälfte des PFI neu zu verhandeln, dann gibt es meines Erachtens aber dennoch einiges, was man besser machen kann. So beziehen sich 4 der 11 für das internationale Benchmarking ausgewählten Indikatoren auf Frauenquoten. Da frage ich mich, wird das wissenschaftliche Leistung neuerdings am Geschlecht gemessen? Ich freue mich über jede Frau, die wissenschaftlich herausragende Leistung erbringt, und ihre Zahl ist erfreulich hoch, aber den Frauenanteil derart zum Maßstab für Leistungsfähigkeit und Zielerreichung einer Forschungseinrichtung zu machen, geht doch wohl an der Realität vorbei. Um wirklich feststellen zu können, wo unsere Forschungsorganisationen im internationalen Vergleich stehen, wäre es zum Beispiel viel sinnvoller, nicht nur die Anzahl der Patente zu erfassen, sondern auch deren Transferquote in marktgängige Produkte, den Marktwert dieser Transfers und den Anteil von Patenten mit disruptivem Potenzial. Auch ein Benchmark für Durchbrüche in der Grundlagenforschung würde die Leistung weit besser widerspiegeln als irgendwelche Quoten. Immer wieder wird Anschlussfähigkeit zu Forschungsstrategien von Bund und EU gefordert. In einer wirklich technologieoffenen und ideologiefreien Forschungswelt wäre das tatsächlich strategisch sinnvoll, und man müsste das gar nicht extra erwähnen. Doch angesichts der Tatsache, dass bei Bund und EU in vielen Bereichen technologische Einseitigkeit und Ideologieprojekte dominieren, ist diese Forderung fragwürdig und möglicherweise ein schädlicher Hemmschuh für die Forschung. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass die Forschungseinrichtungen zu sehr mit ideologischen Vorgaben zugeschüttet werden. Frauenquoten, Vernetzung und der Anteil an Co-Publikationen sind keine Tugenden an sich, sondern müssen immer im Kontext der jeweiligen Forschungsvorhaben und Einrichtungen gesehen werden. Abschließend noch 2 Fragen. Beabsichtigt das BMBF, den Katalog der Indikatoren zu überarbeiten und oder zu ergänzen? Wenn ja, in welcher Form? Und zweitens, sieht das BMBF Handlungsbedarf im Hinblick auf die teilweise unverhältnismäßig hohen Rücklagen aus Selbstbewirtschaftungsmitteln? Oder sehen Sie die Organisationen inzwischen aus eigener Initiative auf einem Weg der Konsolidierung? Danke.
Da die Gruppe das BSW auf Berichterstattung verzichtet, kommt jetzt last but not least Kollege Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Was der Staatssekretär vorgetragen hat, zeigt, und das kam ja auch in mehreren Beiträgen jetzt zur Geltung, dass der PFI ein Erfolgsinstrument ist, weil es hauptsächlich Planungssicherheit bringt, auch wenn manche denken, dass 3% Aufwachs jedes Jahr vielleicht in einer stark auftretenden Inflation etwas zu wenig ist, aber es ist eben trotzdem eine Sicherheit, mit der man planen kann, und es ist ja jetzt auch gelungen, dass die Inflationsrate deutlich wieder gesunken ist. Es ist auch zu begrüßen, dass es wirklich Schwerpunkte gibt im Thema Zielvereinbarung. Beste Köpfe zu attrahieren sollte immer das Ziel sein von einer erfolgreichen Wissenschafts- und Forschungspolitik, weil wir wissen es, Kollege Albani hat es vorher irgendwann bei einer anderen Debatte gesagt, das Wichtigste, was wir haben, ist das, was da zwischen den Ohren steckt, nämlich, dass wir letztendlich das Humankapital in unserer Gesellschaft und auch das Humankapital auf internationaler Ebene zusammenbringen müssen, die besten Köpfe zusammenbringen müssen, damit wir Lösungen erarbeiten können. Und deswegen ist es auch zu begrüßen, dass wir das Thema Verzahnung, Vernetzung, stärker betonen, dass wir nämlich auch Synergien ausnutzen können. Und das ist keine ideologische Vorgabe, sondern so etwas hat was mit Effizienz zu tun, so etwas hat mit gegenseitigem Befruchten von Ideen zu tun. Und wer nur still in seinem Kämmerlein zu Hause alleine sitzt, wird nicht in der Lage sein, Lösungen zu erarbeiten, die wir brauchen für komplexe Herausforderungen. Und auch das Thema Wissenschaftskommunikation ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist, weil wir brauchen eine verstärkte Wissenschaftskommunikation und auch eine Wissenschaftskommunikation, die verständlich letztendlich ist für die Empfängergruppe. Und denke, auch da gibt es natürlich schon noch einiges zu tun. Wissenschaftler neigen eben dazu, Dinge aus ihrer Sicht zu sehen und sie entsprechend zu kommunizieren. Und deswegen gilt es auch dort, Hilfe zu leisten und auch ein bisschen zu fordern, dass man sich darüber Gedanken macht. Beim Thema Transfer ist es auch so, dass wir natürlich das sehr stark begrüßen. Es sollte aber auch berücksichtigt werden, dass wir nicht von allen das Gleiche unter Umständen verlangen können. Es gibt Institutionen, die sind besser auf solche Fragestellungen spezialisiert aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihres Werdegangs. Und dann sollte man Stärken stärken. Und dort, wo Schwächen da sind, die man auf jeden Fall beseitigen sollte, sie auch mit der entsprechenden Zielvereinbarung zu beseitigen. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall zu begrüßen, dass es auch um das Thema Good Governance geht, weil wir brauchen eine leistungsfähige Wissenschaft. Wir brauchen leistungsfähige Wissenschaftseinrichtungen und über eine Zielvereinbarung wird auch den entsprechenden Organisationen noch mal deutlich, welche Verantwortung sie auch, und das müssen wir auch betonen, in unserer Gesellschaft haben. Deswegen, es geht nicht nur um Transfer in die Wirtschaft, aber wenn Transfer in die Wirtschaft stattfindet, findet er auch in die Gesellschaft statt. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Damit schließe ich die Berichterstattenden Runde und bitte jetzt den parlamentarischen Staatssekretär in gebotener Kürze zu antworten, damit wir um 13 Uhr in der Regierungsbefragung im Plenum sein können. Ja. Lieber Dr. Jens Brandenburg.
Vielen Dank. Ich muss dann auch auf der Regierungsbank sitzen. Insofern gleiches Interesse. Herr Kollege Stüwe hat angesprochen das Thema Bürokratie und Berichte. Also Gegenstand natürlich, und wie gesagt, mit den Ländern. Das wird regelmäßig auch mit besprochen. Unsere Haltung ist da sehr klar. Wir brauchen so viel Detailtiefe und Bericht, dass wir wirklich auch das Monitoring seriös durchführen können, weil es bringt ja nichts, abstrakte Ziele zu beschließen und danach nicht zu verfolgen. Gleichzeitig auf Dinge zu verzichten, die man dafür nicht braucht. Das ist unsere grundsätzliche Haltung. Alles weitere, wie gesagt, dann auch Gegenstand der Diskussion, der Verhandlungen. Zu den Fragen der KPI, beziehungsweise das war auch etwas, was Herr Kaufmann mitgefragt hat, der Indikatoren, der Indikatorenkatalog wird regelmäßig überarbeitet, so dass wir jetzt für die Zwischenbewertung des PFI erstmals auch ein internationales Benchmarking durchgeführt haben. Das soll künftig regelmäßig dann auch so der Fall sein. Insofern, das ist ein stetiger Prozess. Auch alle paar Jahre wird es da eine Aktualisierung geben. Zur Frage des Einzelplans 30, also unseres BMBF-Haushalts, ja, der ist ja insgesamt auch in den kommenden Jahren stabil. Aber in der Tat ist, wenn das eine Tortenstück mit dem PFI immer größer wird, schlägt das in die Projektförderung rein. Es ist aber ja mehrfach schon angesprochen, dass der PFI vor allen Dingen die Wissenschaft in ihrer Selbstorganisation stärkt, um den Preis, dass dann weniger direkt aus dem Ministerium vergeben wird. Aber manchmal ist das auch der etwas unbürokratischere Weg. Aber natürlich ist das haushalterisch eine Herausforderung, vor allen Dingen dann, wenn es in der Öffentlichkeit auch erklärt werden muss, wenn der Fokus der Scheinwerfer gerade nur auf den zweiten Teil und nicht gleichzeitig auf die Stärkung des PFI der eigentlichen Forschungseinrichtungen liegt. Wir haben bei den Hochschulen mit der Grundfinanzierung versus Projektfinanzierung aber ein ähnliches Spannungsfeld. Kollege Jatzombek, ich finde es gut, dass es hier diskutiert wird. Als Oppositionspolitiker in der letzten Legislaturperiode, damals war es eher üblich, solche Dinge, Vereinbarungen mit den Ländern zu diskutieren, nachdem sie besprochen wurden. Ich finde es gut, dass das in dieser Legislaturperiode durch diesen Ausschuss auch anders gehandhabt wird. Zur DFG mit den Sekundärzielen. Grundsätzlich teile ich das, möchte aber sagen, uns ist wichtig, dass wir im Zuge der Wissenschaftsfreiheit natürlich jetzt nicht in die eigentliche Wissenschaft eingreifen. Es gibt aber durchaus Ziele und auch seitens des Bundestags beim Thema Antisemitismus, ja, und das ist jetzt keine Gegenrede, aber auch seitens Ihrer Fraktion kommen ja regelmäßig Vorschläge, was denn in der Forschungsförderung zu berücksichtigen ist. Das ist natürlich, da es Steuergelder sind, die am Ende investiert werden, ein Stück weit auch richtig, dass Politik da Rahmenbedingungen setzt. Uns ist wichtig, dass es bei diesen Rahmenbedingungen bleibt und das nicht ins Mikromanagement übergeht und dann die Wissenschaftsfreiheit gefährdet. Offen ist noch zuletzt die Frage von Kollegen Kaufmann. nach den SBM. Großes Thema, Selbstbewirtschaftungsmittel, im Grunde richtig, dass es sie gibt, auch nach dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Gut, dass die Wissenschaftsorganisationen da ein Stück weit Spielraum überjährig haben. Problem ist vor allen Dingen da, wo über Jahre exorbitante Mittel angesammelt wurden. Mit der HGF ist ein konkretes Abbaukonzept vereinbart. WGL sind wir gerade in einem ähnlichen Prozess drin. Das ist auch Gegenstand der aktuellen Haushaltsberatung mit den Kollegen im Haushaltsausschuss.
Ja, danke, Herr Staatssekretär. Ihre Antworten nehmen wir formal genauso zur Kenntnis wie den eigentlichen Bericht. Und damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 3. Und damit sind wir am Ende dieser Ausschusssitzung, unserer 86. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die konstruktiven Beratungen und schließe damit die heutige Sitzung. Auf Wiedersehen.